Also vorhin Sonntag waren wir in Zagreb und haben die Jugoslawen gesehen gegen die Holländer. Sie haben exzellente Techniker, die Jugoslawen, wie Stojkovic, wie Vujovic oder Brnovic. Doch die Mannschaft bildet keine Einheit. Das sagen auch die jugoslawischen Kenner, die ihre Nationalmannschaft regelmäßig erleben. Und sie spielt häufig zu undiszipliniert, zu zerfahren, zu formatig. Aber wenn sie mal ins Spiel kommt, dann ist allerhöchste Eisenbahn. Man wirft dem Trainer Ivica Osim vor, dass er es nicht schafft, die Männer unterschiedlichster Volksgruppen, nämlich Serben, Kroaten, Bosniaken, unter einen Hut zu bringen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Brennpunkt Orange. Im Mittelpunkt steht diesmal eine besondere Buchreihe, die sich in kürzester Zeit zur festen Größe in der Fußballliteratur entwickelt hat. Die Fußball-Ikone im Verlag Froland und Quist. Herausgeber ist Frank Willmann und er hat es geschafft, besondere Autorinnen und Autoren mit dem Fußball zusammenzubringen. Im Brennpunkt steht diesmal aber ein besonderes Buch, das Pixi-Buch, das heute zum Fußballbuch des Jahres 2025 gekürt wurde. Ein Werk, das weit über den Sport hinausgeht und zeigt, wie der Fußball Erinnerungen, Identitäten und ganze Lebensgeschichte prägen kann. Ich spreche mit Frank über die Entstehung der Reihe, die Ideen hinter den Ikonen und natürlich die Bedeutung des Pixi-Buchs. Freut euch auf ein spannendes Gespräch über Literatur, Leidenschaft und die Momente, in denen der Fußball zur Geschichte wird. Frank, herzlich willkommen. Ich freue mich, dich wieder im Podcast begrüßen zu dürfen und wir treffen uns in Hermsdorf in einer Kulturscheune. Was ist denn das Fantastisches, was es hier in Ostthüringen gibt?
Ja, das erstmal ganz kurz. Ich freue mich auch, dass wir uns wiedersehen. Wir haben ja schon mal das Vergnügen gehabt, in einem Podcast uns begegnen zu dürfen. Und wir sind jetzt heute in Hermsdorf tatsächlich im Saale-Holzland-Kreis. Das ist ein kleiner Ort, der früher mal einen Fußballverein hatte in der zweiten Liga, Motor Hermsdorf. Und Dutz Hindemann war hier sogar mal Trainer vor langer Zeit. Und hier haben sich ein paar Leute eingefunden mit sehr viel Bürgersinn. Also das sind Menschen, die in Hermsdorf leben, die hier Jobs haben, Restaurator, ein Sportfachgeschäft, ein Kneipenwirt, ein Mensch, der, also ein Bäcker, ein Fleischer, also viele Leute mit Bürgersinn, Männer und Frauen, auch viele Frauen sind heute hier, ja, die eben diesen Verein gegründet haben, Kulturscheune, der auch heute quasi seine Weihen erfährt als Verein und die seit zwei Jahren Veranstaltungen machen. Das heißt, es gibt immer Musik. Und dann gibt es Lesungen. Und das geht immer so anderthalb Stunden. Dann, wir sind hier in Thüringen, gibt es natürlich selbstverständlich einen Rost, der ist längst angeworfen. Wir haben auch beide schon, ich habe schon eine Wurst gegessen, du bekommst später noch eine. Ja, dann gibt es einen wunderbaren Garten, wo wir sitzen. Es gibt eine ganz tolle schwarze Katze, die sich noch versteckt. Und wir werden hier wahrscheinlich noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden sitzen und trinken und uns über Kunst, Kultur, Thüringen, Fußball unterhalten.
Es wird Musik geben und es wird eine Lesung geben. Die Lesung, da bist du der Hauptakteur. Welches Buch stellst du heute vor?
Heute geht es wieder mal um den wilden Ostfußball. Also aus dem Buch werde ich lesen, aus meiner Kolumnensammlung, was quasi Erzählungen, Geschichten zum Fußball sind. Ganz viel Thüringen, aber auch ganz viel Osteuropa, das stelle ich heute vor.
Wer mehr über dich und deine Werke wissen will, dem sei die Episode mit dir empfohlen. Wir wollen heute über eine besondere Reihe reden und das ist die Reihe Ikonen, die im Fußballverlag Volland und Quist, ja, seit 2 Jahren, glaube ich, erschienen ist und da bist du der Kopf dahinter. Wie und wann entstand diese Idee? Du bist bei mir fest etabliert mit der Reihe der Fußballfibel. Das ist was ganz Fantastisches, was es dort gegeben hat, weil das ein Einblick in die verschiedenen Vereine und die verschiedenen Sichtweisen, das waren immer nicht immer Profi-Autoren, aber jeder hat unterschiedlich geschrieben und hat ein wunderbares Bild geliefert. Und ich habe das sehr oder bedauere das sehr, dass diese Reihe beendet ist aus unterschiedlichen Gründen. So, und jetzt kommt diese Reihe Ikonen. Und da sagt man, wie kam man da drauf, weil das ja ein ganz anderer Ansatz ist.
Genau, also vorhin, als die Fußball-Fiebel-Reihe auslief, ging ich mit der Idee schwanger, dass ich gerne eine Folgereihe herausbringen würde, die sich aus der literarischen Perspektive mit Fußballkultur beschäftigt. Also das war mir wichtig, weil die Fibeln waren ja quasi von Fans geschriebene, oft sehr Erinnerungsstücke. Und ich wollte diesmal Profi-Autoren haben, also die belletristische Bücher schreiben. Und Und sie sollten dann also jeweils zu einer bestimmten Figur, also zu ihrer Ikone. Also die Ikone bezieht sich einerseits auf den Autor an sich, aber auch auf die wichtige Figur, die eine Rolle spielt. Zum Beispiel gibt es Bücher über Maradona, über Sir Derby, bisher über Christian Beck von Magdeburg, dann über Mickey Laurk und natürlich auch Peter Ducke, nicht zu vergessen. Ne? Und aktuell, also gerade heute ist die Messi-Ikone erschienen. Und das war halt mein Ziel, einen Verlag zu finden, der das Ganze finanziert, der den Leuten noch einen kleinen Vorschuss gibt. Und da habe ich halt überlegt, was ich mache. Also dank meiner, ich bin jetzt Bestseller-Autor geworden, das ist über mich gekommen, dank des Paten von Europien. Also ich habe einen großen Verlag. Glatt Kotter, weiter wollte ich das Buch, die wollte ich die Reihe nicht herausbringen, weil ich weiß, dass große Verlage, dass da sowas auch mal durchrutscht. Und ich wollte, meine Intention war, einen Verlag zu finden, einen kleineren Verlag, wo es familiär zugeht, wo ich alle Leute kenne, wo man sich auch mal zum Essen trifft und wo das nicht so ein Durchlaufposten ist, sondern wo vielleicht ein bisschen mehr Engagement da ist oder viel Engagement und viel Herzblut. Und da habe ich dann lange überlegt, habe ein paar Gespräche geführt. Und dann bin ich irgendwann auf Volland und Quist gekommen, die auch dann von der Idee angetan waren. Das ist ein Verlag, ein literarischer Verlag. Die bringen ab und zu mal ein Sachbuch raus. Zum Beispiel haben sie eins über das Kassa rausgebracht. Aber ansonsten kommt da hauptsächlich Literatur raus. Manchmal auch so ein bisschen lesebühnenaffin, also durchaus auch mit einem Unterhaltungscharakter. Aber sie haben auch sehr viele osteuropäische Literatur, die Reihe Sonar, wo ganz viele ex-jugoslawische Autorinnen und Autoren Bücher veröffentlichen. Zum Beispiel der von mir absolut geliebte Edo Popovic, wer ihn noch nicht kennt, muss ich unbedingt das Buch Letzte Ausfahrt Zagreb Süd besorgen, was ganz, ganz großartig ist. Es geht auch sehr viel um den Jugoslawienkriege. Und gut, ich habe die gefragt, wir haben es getroffen und dann haben wir ein Agreement gefunden, dass die Bücher eben anfangs viermal im Jahr, jetzt noch zweimal im Jahr erscheinen. Und das geht jetzt ins dritte Jahr, vielleicht auch ins dritte, dreieinhalbte. Und mal schauen, wie lange es noch funktioniert. Es ist nicht so einfach, wie ich gedacht habe, die Bücher auch an den Mann und an die Frau zu bringen, also dass sie eben auch entsprechend gelesen werden und gekauft. Mit ein paar Büchern haben wir gute Erfolge gehabt, mit ein paar anderen weniger. Man muss schauen, wie sich es entwickelt. Ich kann natürlich da auch keine sehr großen Namen verpflichten. Wir haben jetzt Christoph Diekmann, der schon ein relativ großer Name ist. Der hat das Buch über Ducke geschrieben und der Schlagzeuger der auch Schriftsteller ist, von Sportfreunde Stiller über Maradona. Und dann habe ich durch einen Zufall vor über zwei Jahren meine Freundin Barbie Markovic gefragt, ob sie nicht Lust hat, da auch in der Reihe ein Buch zu schreiben. Das war gerade bei ihr eine Phase, wo es ein bisschen ruhig um sie geworden war. Mit ihrem ersten Buch ist es sehr bekannt gewesen. Dann ist das aber kein Bestseller geworden. Das heißt, es war ein bisschen still und zum Glück, sie hat den Preis der Leipziger Buchmesse ja vor
zwei Jahren bekommen.
Genau. Das war aber, ich habe sie aber davor gefragt. Das heißt, als ich sie fragte, war sie noch bei einem kleineren österreichischen Verlag und Ruhwald, wo sie jetzt veröffentlicht. Da kam es danach sofort. Natürlich hat sie sich geschnappt, weil wenn du so eine Aufmerksamkeit bekommst, dann schlägt sich das auch immer nieder in Verkaufszahlen. Aber wir hatten das davor abgemacht. Das heißt, und da Barbie eine absolut korrekte Frau ist und eine großartige Schriftstellerin, hat sie natürlich dann das Buch geschrieben. Und dass ich dann auch auf Anhieb, hat sehr gute Besprechungen für Tong bekommen, ist jetzt in der zweiten Auflage, geht vielleicht auch in die dritte. Und es gibt auch schon Anfragen aus dem Ausland, also das soll, ich glaube, also in Holland und dann noch irgendwo, also es soll auch Übersetzung geben. Mal schauen, was jetzt der Preis noch bringt, ja, was.
Wir werden gleich nochmal auf dieses wunderbare Buch und die Hintergründe zu sprechen kommen. Ganz kurz nochmal zur Reihe. Das heißt, das war tatsächlich ein persönlicher Anschluss von dir zu sagen, pass auf, jetzt habe ich Fußball aus Sicht der Fans mit vielen, ich weiß gar nicht, waren es
65.
Sensatz, aber wirklich 65 fantastische Sachen mit ganz unterschiedlicher Art und Weise gesagt, okay, jetzt will ich das mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Also jetzt will ich mal versuchen, besondere Autorinnen und Autoren gewinnen und der Fußball spielt dann nicht an allererster Stelle, sondern soll irgendwie Mittel zum Zweck sein und hat gesagt, das probiere ich jetzt mal, ja?
Genau, und es ist unterschiedlich. Also manche spielt eine sehr, sehr große Rolle, wie zum Beispiel bei Peter Ducke von Christoph Diekmann, ne? Das ist, da vergeht's fast nur um Ducke. Aber bei Barbie kommt es ja von hinten rum und das Genre des Sportromans, das ist in Deutschland noch nicht sehr weit entwickelt. Es gibt Länder, zum Beispiel in Amerika, wo es Basketballromane gibt, über American Football, das ist ein gängiges Genre, da erscheinen jedes Jahr 30 Bücher, ebenfalls auch sehr weit verbreitet in Brasilien und Mexiko. wo das schon seit 20 Jahren also eigene Genres sind. Aber der deutsche Lesemichel und die deutsche Lesemicheline tun sich sehr schwer mit dem profanen Sport, Fußball. Das heißt, wir haben ganz viele, unglaublich viele Sachbücher. Wenn man so schaut, also die Fußballbücher, die jedes Jahr rauskommen, ich würde sagen, es sind so ungefähr 100 Stück. Davon sind 95 Sachbücher und die anderen 5 versuchen sich dann in Literatur. Das ist mal, es gibt so, zum Beispiel Toni Schachringer hat ein relativ erfolgreiches Buch geschrieben, wo quasi Arnautovics Biografie so ein bisschen verfremdet hat. Das ist relativ erfolgreich gewesen. Dann Philipp Winkler und Methuhl war auch ein erfolgreiches Buch bei Rowohlt. Dann Peter Esterhazy oder Roche Valdano, die auch in Deutschland so halbwegs Erfolg hatten. Aber ansonsten gibt es wenig Großschriftsteller, die Sportromane schreiben. Und das, mein Ansatz war, das zu verändern, das zu durchbrechen. Diese Phalanx und ich würde sagen, man kann behaupten, dass es mir vielleicht noch nicht ganz gelungen ist, aber ich bin auf einem guten Weg und bin stets bemüht.
Also ich bin völlig begeistert von dieser Reihe. Ich habe noch nicht jedes Buch gelesen, aber Sören Lerby, weil auch für mich Sören Lerby so ein besonderer Typ ist und ich war völlig überrascht, dass über ihn ein Buch gibt. Das ist ganz fantastisch. Und natürlich
die Fahrt durch den Wald, ja. Das ist so toll, wo der Junge hat Angst, das ist ein junger Fußballer, der spielt Fußball in Norddeutschland und es gibt einen Heimweg durch einen finsteren Wald, der ist alleine, seine Eltern interessieren sich nicht für Fußball und die Angst, die er während dieser jeweils Fahrt nach dem Training hat, die wird ihm dann durch Lerby genommen, weil ihm Lerby erscheint. Ja.
Ja. Die Michaela, die mehr so ein ja, Liebesroman ist zu hoch, aber ja, so eine...
Geht schon in die Richtung.
Ist schon, ja. So in die Richtung mit Cleansea, so aus einer ganz anderen Perspektive.
Sehr schwärmerisch.
Genau, und das ist einfach eine wunderbare Mischung, also das ist ganz, ganz fantastisch. Aber nochmal, wie ist das jetzt? Hast du ein Thema vor Augen? Also du siehst einen Messi, du siehst einen Maradona und sagst jetzt, wer passt dazu? Oder hast du einen Autor bzw. eine Autorin und sagst und redest mit ihr oder ihm, was könnte zu dir passen?
Ja, das geht schon so in die Richtung, wie du es zuletzt formuliert hast. Also bei dem Fibeln war es relativ einfach, da gab es ein paar Vorgaben, aber bei dem Ikonen führe ich doch eine ganze Menge Gespräche im Vorfeld. Versuche Autorinnen und Autoren anzulocken, wo ich ein bisschen weiß, dass sie auch Crossover arbeiten. Das heißt, dass nicht nur die hehre Literatur im Vordergrund steht, sondern dass man auch sich mit profanen Dingen vielleicht beschäftigen kann und daraus große Literatur macht. Oder dass die Menschen Fußballfans sind. Ich die kenne. Ich kenne sehr, sehr viele Autorinnen und Autoren, also weiß nicht, ein paar hundert. Also es gibt einen großen Pool. Und dann versuche ich aus diesem Pool dann so die punktuell Leute herauszuziehen, mit denen zu sprechen. Also wenn eine Fibel erscheint, dann habe ich aber noch 9 weitere Gespräche geführt, wo nichts dabei rausgekommen ist. Oder wo halt einfach die Leute keine Zeit hatten, wo ihnen der Vorschuss zu klein war, wo sie an anderen Projekten ran waren oder wo einfach sie gesagt haben, Fußball, bist du wahnsinnig, was soll ich denn mit diesem Proletensport? Ich gucke vielleicht mal heimlich, ja, wenn meine Frau nicht zuguckt, aber ansonsten ist das für mich jetzt kein Thema. Ja. Also das ist ein so langsames Herantasten und das funktioniert mit vielen Gesprächen und auch zwischendurch bin ich Ansprechpartner. Es gibt dann noch einen sehr guten Lektor, der Helge Pfannschmidt, der sitzt in Dresden, der also auch aus der Literatur kommt, Belletristik und Lyrik-Lektor, der sehr feinfühlig ist, aber auch Fußballfan, natürlich wie ich, Fan des großartigen FC Carl Zeiss Jena. Was dann noch ein bisschen einfacher macht.
Was sind so die Vorgaben an die Autorinnen und Autoren? Das sind ja relativ, also kompakte Werke. Also ich finde das wirklich besonders. Im Übrigen, so viel darf ich von der Jury-Sitzung nicht sagen, aber eins darf ich sagen, dass bei der Jury-Sitzung auch gesagt wurde, es ist eben wirklich ein wunderbares Format für die Zugreise. Du kannst das schön einpacken, kannst das lesen und so weiter. Also das heißt, da wird auch eine Maximalseitenzahl oder so, es soll eben kein riesen dickes Werk sein, sondern ist ein recht kompaktes.
Ja, also ein Kurzroman sein, der so zwischen 95 und 140 Seiten lang sein darf. Er hat so ein Oktavformat, das heißt, da passt in jede Arschtasche rein. Der Verlag meint, da passt in jede Schiedsrichterhemd. Das ist ein bisschen lustig formuliert.
Sehr schön.
Ich würde eher sagen Arschtasche, aber bei einem belletristischen Verlag ist das dann vielleicht ein Wort, was man nur im Dunkeln benutzt. Ja. Deswegen haben wir es jetzt halt in der Schiedsrichtertasche. Aber das sind die wesentlichen Punkte. Da muss man auch manchmal zum Beispiel, als Peter Wawerzynik hat über Joachim Streich geschrieben, wo Streich auch nur 3-mal vorkommt. Aber er hat dann, also ein wüstes Manuskript in Fetzen und Farben abgeliefert, was doppelt so lang war als erwünscht. Es gibt auch eine Seitenanzahl. Und da muss dann manchmal auch der Herausgeber, also ich in dem Fall, sehr viel Härte zeigen und schon ein bisschen an der roten Karte nesteln und zumindest ihm entsprechend beibringen, dass er da halt noch durchaus noch ein paar seine Hausaufgaben machen muss. Das hat er dann auch getan und hat auch ein gutes Buch abgeliefert. Im Allgemeinen ist es so, das sind alles Profi-Autorinnen und Autoren, die wissen, was sie tun und die haben Zeitfenster und arbeiten konkret. Es gibt es auch bisher keinen, der nicht abgeliefert hätte. Und ich bin halt auch als Gesprächspartner da und viele sind auch neugierig auf dieses neue Genre, weil sie es eben kennen aus dem angloamerikanischen oder mexikanischen, also im südamerikanischen Raum und haben einfach Bock darauf und ja, mal schauen, in welche Richtung das Ganze noch geht. Ja, es soll natürlich, also was wir nicht wollen, ist, dass zum Beispiel, also sollen jetzt nicht irgendwie Promis anfangen, es ist keine Plattform für Promis, ja, dass jetzt irgendein Promi, ein prominenter Musikant, Dieter Bohlen, was weiß ich, da jetzt auch mal über Fußball schreiben darf. Ne, also der Anspruch ist schon, dass es Literatur sein soll, ne, und dass das dabei herauskommt. Aber es muss ich natürlich trotzdem auch verkaufen, weil jeder Verlag ist auch dem Zwängen des Marktes, muss sich mit den Zwängen des Marktes beschäftigen und auseinandersetzen. Und das muss man sehen, ob wir das so hinbekommen, dass es halt dann eine Nische oder ein Raum, eine Nische ist, würde er schon von einem Raum sprechen. Wenn man möchte ja schon 1.000 bis 5.000 Bücher verkaufen, damit es halt auch eine Wahrnehmung gibt und das darf halt, soll halt nicht Hobby bleiben, ja. Oder nicht zum Hobby werden. Es gibt andere Autoren, die oder andere Menschen, die Bücher schreiben, die halt das als Hobby betreiben, die es nicht beruflich machen. Aber das sind alles Berufsschreiberinnen und Schreiber. Und da ist der Anspruch halt schon einer, dass man auch gelesen werden möchte.
Wer ist so diese Zielgruppe für dieses Buch? Ist es der Fußballfan, der eben dann auch mal Literatur liest? Und ist es der sonst einen Roman liest, nicht so mit Fußball zu tun hat und dann plötzlich auch mal sowas liest und damit so ein bisschen den Fußball mit abbekommt? Also ist das einfach eine breite Gruppe, die für diese Bücher interessant sein könnte?
Das wäre schön, wenn es eine breite Gruppe wäre, wenn man sich so ein bisschen mit dem Buchmarkt beschäftigt und schaut, zum Beispiel wenn man im Börsenblatt nachguckt, also dem Branchenblatt der Verlage, und die Statistiken sich anschaut, dann sieht man, dass die Leser, also die Menschen, die Bücher kaufen, sind im Allgemeinen Frauen, Mädchen und zwischen 16 und 26. Also das ist genau die Altersklasse und auch das Geschlecht, was am meisten Bücher kauft. Danach kommen, ganz weit abgeschlagen, kommen unsere männlichen Kollegen. Wir sind ja nun auch zwei von dieser Sorte. Und es ist auf jeden Fall nicht so, dass viele Männer dann oft unbedingt die Fußballbücher kaufen. Es sind, wie die Statistik lügt, in dem Fall lügt es selten. Ja. Das heißt also, viele junge Frauen kaufen die Bücher und die haben natürlich auch eine bestimmte Erwartungshaltung. Und die möchten natürlich nicht, dass irgend so ein bräsiger alter Sack, so eine misogyne Gestalt, der Frauen hasst und auch ein sehr komisches Weltbild hat, wo die Frau in die Küche gehört und an den Herd und ansonsten nicht viel zu sagen hat. Also so Bücher möchten sie auch nicht lesen. Es gibt Menschen, gibt noch ein paar, die sowas mögen, aber es sind sehr, sehr wenige, Gott sei Dank. Das heißt, die möchten dann auch eine Geschichte haben, die nicht vielleicht ihrem Weltbild entspricht, aber die sie packt und die diskriminierungsfrei auf sie zukommt. Ja, sagen wir es mal so. Ja, das ist ein Wort, was, glaube ich, jeder versteht. Und das finde ich völlig richtig. Das ist zeitgemäß. Ja. Also Literatur ist natürlich auch immer immer einem Wandel ausgesetzt. So wie sich Gesellschaft verändert, verändert sich auch Literatur und die Art der Bücher zu schreiben, die zu lesen und den Anspruch an die Literatur, der verändert sich auch. Ja, das ist ganz legitim, ja, wie sich halt eben Gesellschaft oder Mensch entwickelt.
Die Anzahl der Neuerscheinungen von Büchern mit Fußballbezug, also wo Fußball jetzt, das kann ein Sachbuch sein, kann ein Roman sein, ist in diesem Jahr deutlich niedriger als im letzten Jahr. Ist das eine zufällige Erscheinung oder hast du Sorge, dass das was Systematisches ist? So?
Es gab ja mal so eine Zeit, besonders 2006, als wir sogenannte Sommermärchen, also das Sommermärchen an uns vorbeigeschlittert ist, gab es eine unfassbare Zahl von Fußballbüchern. Das waren fast 1.000. Es gab ja auch diverse Zeitschriftengründungen. Wir erinnern uns noch an die Namen, haben wir schon fast wieder vergessen. Aber es gab sogar mal Freundinnen zu der Zeit und die sind alle wieder eingegangen, weil halt der Markt dann doch nicht so groß ist für diese Art Magazine, weil einfach der normale Fußballfan der durchschnittliche Fußballfan oder der sitzt zu Hause auf dem Sofa, hat in der linken Hand ein Bier und in der rechten Hand Salzstangen und der bewegt sich selten, der hat die meisten von diesen normalen Fußballfans, ja, ich würde sagen, 50% von denen haben noch nie ein Stadion von innen gesehen gutieren aber Fußball gern, im Fernsehen, gern. Das können sie auch. Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich bin ein Mensch, der ein Stadion braucht. Ich brauche 40 mindestens Besuche pro Jahr. Und das seit 1975. Aber das kann jeder Mensch haben, wie er möchte. Also ich bin da überhaupt nicht voreingenommen und habe da auch keine Dogmen, die ich ausposaune. Aber zurück 2006. Man dachte dann, okay, jetzt ist die WM und es gibt eine wahnsinnige Euphorie. Die Leute wollen Fußballbücher lesen. Nein. Lesen auch sonst keine Bücher, außer vielleicht damals noch das Telefonbuch, heute auch nicht, weil es gibt das Internet. Aber es gibt halt unglaublich unfassbar viele Menschen, die keine Bücher lesen, was auch ihr Recht ist, bitte. Ja, also für mich gibt es keine Seligkeit ohne Bücher, wie Arno Schmidt es mir so schön gesagt hat. Aber ich gehöre da einer Minderheit an, ist in Ordnung so, muss ich akzeptieren. Kann keinen dazu zwingen, Bücher zu lesen. Aber die Bücher haben sich nicht verkauft. Also das heißt, es sind 1000 Bücher erschienen, von denen waren 900 Ladenhüter. Die haben die Verlage ins Minus geritten, sodass man dann nach und nach das wieder zurückgefahren hat. Es gab sogar diverse Sportverlage, die Fußballbuchverlage, die alle pleite gegangen sind. Leider auch der Verlag, der die Fußballfibel rausgebracht hat, der gehört auch mit auf den Schrotthaufen der Geschichte. Aber jetzt hat sich der Markt so ein bisschen zurechtgeschrumpft. Also es gibt noch so ein, zwei Buchverlage, auch mal wieder eine Neugründung. Aber die meisten Bücher, die in diesem Bereich erscheinen, sind von Hobbyautoren geschrieben, die auch, das heißt nicht, dass sie schlecht sein müssen, also die können durchaus tolle Bücher sein, ne? Die aber nie eine große Leserschaft bekommen, die von vornherein für 50 bis 150 Leute geschrieben sind, die sie dann auch lesen und damit hat sich's dann. Wenn nächstes Jahr die WM in Amerika stattfinden wird und Mexiko und in Kanada, dann wirst du sehen, dass wieder 50 mehr Bücher erscheinen, weil dann wieder ein paar Verlage denken, dass sie die Leserin berühren können. Aber ich glaube schon, dass das, also es, ich glaube, es erscheinen genug Fußballbücher mittlerweile.
Apropos erscheinen, es sind genau 11, denn dankenswerterweise hast du mir so eine wunderbare Karte gegeben, die gleichzeitig ein Aufkleber ist und dort stehen alle 11 Bücher drauf und 5 haben Ostbezug. Reinhard Luckbeck, wir haben Trautmann, Streich, Peter Ducke. Man merkt schon deine Handschrift, wa?
Genau. Da ich ja der Herausgeber bin und der Bestimmer des Ganzen, das ist auch eigentlich schön geregelt vom Verlag. Ich bekomme da sehr viel Zuspruch und also inhaltlich redet mir keiner rein. Ich spreche mich viel mit Helge, auch mit Ilka und mit Live, also die zwei Personen oder die drei Personen, die quasi mit mir so eine Art Team bilden. Das heißt, also wir sprechen über die kommenden Bücher und weil ich ja auch nicht derjenige bin, der das Ganze bezahlt, sondern sie bezahlen das. Aber es gab da jetzt noch nie Disput. Also die Vorschläge, die ich anbringe, wurden bisher immer angenommen und also das ist grundschön, ist so familiär und es gefällt mir. Ja.
Damit ist in diesem Jahr, wenn du sagst 2 pro Jahr, ist dies Jahr alles erledigt oder kommt noch was?
Dieses Jahr sind wir jetzt das gestern erschienene Messi-Buch, das ist das letzte für dieses Jahr und nächstes Jahr gibt es von Thorsten Schulz einen Kurzroman über Jimmy Hoge. Union Berlin. Das ist war auch mal der Nationalspieler, der, muss man sehr weit zurückgehen, in die 60er Jahre, der einmal aus der Nationalmannschaft aus dem DDR-Fußball geflogen ist, weil er im Suff nach einem gewonnenen Pokal an der Ostsee die falsche Nationalhymne gesungen hat. Und das war in den 60er Jahren und
das ist eine spezielle Zeit ein Problem, ja.
Genau, das hat vielen Menschen, die Macht hatten, nicht gefallen. Er wurde dann also degradiert, durfte nie wieder für Union Berlin spielen und landete dann bei Bergmann Borsig, KWO, Henningsdorf, irgend sowas. Also er durfte nur noch in der Bezirksliga spielen. Das gab immer wieder so ganz starke Disziplinarmaßnahmen, DDR-Fußball gegen, zum Beispiel auch gegen politisch unsichere Kantonisten oder Leute, die, wo man Angst hatte, dass sie mit dem Westen zu sehr kuscheln und eventuell nicht mehr als Diplomaten in Trainingsanzügen auftreten, sondern dass ihr Freiheitswille sie in das richtige Deutschland oder falsche treibt. Und er war einer von denen. Und darüber hat jetzt Thorsten geschrieben. Beziehungsweise, ja, der ist auch schon fertig. Ist jetzt gerade im Lektorat. Da freue ich mich auch drauf. Ist eine sehr, sehr innige Kindergeschichte geworden. Oder Kindheitsgeschichte. Thorsten war selbst mal Torwart bei Union ganz kurz, als ganz kleiner Junge. Und ist halt immer noch Union-Fan. Gut, man kann sich seinem Verein nicht aussuchen, wie wir wissen, ne? Der Verein sucht dich aus. Und dann danach gibt es einen Roman über eine fußballspielende Frau, nämlich Birgit Prinz von Daniela Böhle. Ja, das hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich, ist ja auch nicht so, dass ich dann sage, okay, du musst jetzt über diese oder jene Person schreiben, sondern wenn ich neue Bücher akquiriere, dann versuche ich den Köder auszulegen, aber ich möchte die Schreibenden ja auch nicht in eine bestimmte Richtung bewegen. Sie müssen ja das Gefühl haben, dass das genau das ist, was sie wollen, brauchen und unbedingt schreiben müssen. Und wenn du ihnen was unterjubelst, dann kommt dabei nichts Gutes raus. Insofern habe ich bisher eben ein bisschen warten müssen, bis sind ja schon ein paar Frauen gab es schon, die geschrieben haben, aber jetzt gibt es halt mit Daniela Bühler die erste, die sich Birgit Pritz annimmt. Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und dann gibt es auch noch, das ist auch schon, also gibt es auch einen unterschriebenen Vertrag und da gibt es die ganz tolle Mia Güte, das ist eine Freunde, Redakteurin, ja, wo man nicht glaubt, dass Elf Freunde, dass da jemals eine Frau irgendwie Redakteurin werden könnte. Aber wie durch ein Wunder hat es dann doch geklappt, aber nicht mehr lange, weil sie nämlich im Dezember aufhören wird, weil sie nämlich keine richtige Redakteurin ist, sondern Volontärin. Und ich weiß nicht, ob sie ihr Angebot gemacht haben, ob sie weitermacht. Ich glaube auch, dass, also Elf Freunde ist auch schon ganz schöner alte Männerhaufen, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das für eine 23-jährige junge Frau viel Spaß bereitet auf die Dauer, ja, dort zu schreiben. Also ich denke mal, dass sie woanders hingehen wird und sie ist HSV-Fanin lange und hat sich auch einen ganz bestimmten Typen, nämlich Markus Berg, sagt ihr das noch was? Das ist so ein ewig gescheiterter, ja, Existenz. Ja, also der hat bei 20 Vereinen gespielt, hat spielt immer noch Fußball irgendwo in Russland, da Krasnodar oder so, wenn ich es richtig verstanden habe.
Und den hat sie sich rausgesucht.
Genau, ausgerechnet den, so einen Menschen, der immer auf der jetzt noch eben im zarten Alter von 38 immer noch auf der Suche nach seiner Form und nach dem göttlichen Spiel ist und dem göttlichen Ball, dem göttlichen Tor. Und das finde ich gut. Und das ist, also soweit ist das schon gediegen und das Buch von ihr würde dann übernächstes Jahr im Frühjahr erscheinen.
Das klingt doch ganz fantastisch. Wir werden alle, die es bisher gibt, werde ich verlinken in den Sendungsnotizen, damit ihr sie seht. Bisher sind es 11 fantastische Bücher, die veröffentlicht wurden. Letztes Wort zum Verlag. Du hast gesagt, es ist ein kleiner Verlag. Nach außen wirkt es wirklich wie ein großer Verlag. Sehr aufgeräumt, sehr professionell, das miteinander. Sind das so die Gespräche, wo man sagt, könnt ihr euch eine Reihe vorstellen? Kanntest du da jemand? Ist ein Berliner Verlag, der glaube ich auch mal in Dresden war oder aus Dresden nach Berlin gezogen ist. Mhm. Wie bist du direkt auf den Verlag gekommen? Zufall oder?
Ich kenne ihn für ein bisschen länger. Okay. Ich habe da schon mal 2 Bücher herausgebracht. Das waren Bücher, die sich einmal um eine Europameisterschaft und einmal um eine Weltmeisterschaft ranken. Ich weiß gar nicht mehr, Griechenland, wann war das? Wann war Griechenland Europameister?
2004, kann das sein?
Oder so ähnlich, ja. Jedenfalls, da habe ich 2 Bücher dort rausgebracht, wo Schriftstellerinnen und Schriftsteller jeweils ein Land zugelost bekamen, Weltmeisterschaft und dann keine journalistischen, sondern schriftstellende Texte über die Weltmeisterschaft geschrieben haben und die Europameisterschaft. Das war ein mittelmäßiger Erfolg. Also es war okay, hat sich ein bisschen verkauft, aber nicht so richtig. Da habe ich sie kennengelernt und habe sie aber schon immer gemocht. Habe sie auch bei der Leipziger Messe immer wieder besucht, an ihrem Stand. Und da habe ich aber, also wir waren einfach so ein bisschen befreundet. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Also das hat sich da rausentwickelt. Und ich habe jetzt gesagt, das ist ein kleiner Verlag. Sie würden das vielleicht bestreiten, sagen, sie sind ein mittlerer Verlag. Okay, dann sind sie vielleicht auch ein mittlerer Verlag, weil es gibt ja schon, Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Leute davon leben, 6, 7, ja. Aber bei Gerd Kotter zum Beispiel sind es halt dann 30 oder noch mehr. Und das ist halt einfach bei Gerd Kotter ist ein Konzernverlag schon fast, ja. Und das ist ein unabhängiger mittlerer Verlag, die aber von auch über 20 Jahre existieren und ich weiß nicht, wie viele Bücher sie rausgebracht haben, wahrscheinlich 300 oder vielleicht auch 400, ne? Und sich da am Markt halten, weil sie halt einfach auch ein kommerzieller Verlag sind, sie bekommen ab und zu mal natürlich auch mal einen Preis, ja, weil halt irgendein Buch prämiert wird oder weil ihre Arbeit so akzeptiert wird. Da gibt es schon ein Fördersystem in Deutschland, das alle paar Jahre, ich weiß nicht, 20 oder 30 Verlage Geldprämie bekommen für ihre herausragende Arbeit für die deutsche Kultur. Das kann man jetzt auch als Subvention bezeichnen, kann man bezeichnen, wie man möchte. Aber das haben sie auch schon bekommen. Ich finde, dass sie es verdient haben und es sind jetzt auch keine hohen Summen, wo sich irgendjemand was unter den Nagel reißt. Also die sind alle nicht reich, ja, die verdienen alle nicht viel Geld. Also, und sind Buchenthusiasten und Enthusiastinnen und da scheint mir diese Reihe auch gut aufgehoben, ja.
Das glaube ich auch. Also das merkt man auch sofort. Das ist ein sehr professionelles Miteinander und eine große Leidenschaft. Damit schließen wir das ab, denn du willst ja noch lesen und so viel Zeit haben wir nicht. Ich meine, wir müssen noch über Barbie reden. Vielleicht noch ganz kurz. Du hast 11 Freunde so ein bisschen einen mitgegeben. Da will ich noch mal kurz mir hervorholen, die aktuelle Ausgabe, die sich mit der Situation in Nachwuchsleistungszentren oder insgesamt im Nachwuchsfußball beschäftigt und so ein bisschen dahinter guckt und keine angenehmen Geschichten, aber sehr gut recherchiert präsentiert. Ich kann die aktuelle Ausgabe dringend empfehlen. Da ist Mia, glaube ich, maßgeblich mit beteiligt an der Recherche zusammen mit dem Team von Korrektiv. Das ist wirklich schwierig, aber ich glaube, das ist wichtig zu lesen. Das empfehle ich die aktuelle Ausgabe sehr und vielleicht da man unentschieden
jetzt. Nein, sowas finde ich auch gut. Diese Art Journalistik mag genau. Ich auch, aber was ich halt nicht mehr mag, ist irgendwie das 100. Interview mit irgendeinem abgehafteten ehemaligen Bundesliga-Star. Oder dass sich zum 20. Mal drüber lustig gemacht hat, dass dieser und jener Spieler irgendwann mal einen Vukovila getragen hat. Völlig also klar. Das sind für mich Punkte, die mich einfach nicht interessieren.
Ja. So, nun ist es tatsächlich geschafft. Das Pixi-Buch und damit eins aus dieser Reihe der Ikonen bekommt, das ist heute auf der Pressekonferenz veröffentlicht worden, bekommt am 25. Oktober, da ist die Gala, den Preis für das Fußballbuch des Jahres 2025. Was hast du gedacht, als du das gehört hast?
Ja, ich habe erst mal gestutzt, weil ich habe ja gesehen, wer denn die Barbie vorgeschlagen hat. Und wer war es?
Wer war es?
In Ossi. Es war ein Ossi. Und wenn man dann noch vielleicht auf seinem Vornamen käme, dann könnte man sagen, er heißt Dani, ne?
Genau.
Und wenn man dann 1+1 zusammenzählt, dann könnte man fast meinen, dass du das gewesen bist.
Genau. Was hast du gedacht, als du das gelesen hast?
Na, ich habe mich total gefreut, weil das kann nicht wahr sein. Ein Ossi schlägt eine Frau vor. Man muss dazu sagen, dass jetzt zum 20. Mal das Fußballbuch des Jahres prämiert wird. Und die 19 Jahre davor, es hat noch nie eine Frau gewonnen. Ich weiß auch gar nicht, wie oft schon ein Buch, was von einer Frau geschrieben wurde, Fußballbuch nominiert wurde. Nicht oft wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Aber sind schon ein paar dabei. Wir haben ja mit Maha Pfeiffer tolle Bücher, die es da gibt. Aber im Ergebnis...
Natürlich gibt es tolle Bücher. Ne? Aber die sind... also das
ist ja nie prämiert worden.
Genau. Es gibt ganz, ganz tolle Bücher von... Klar. Also die Rapinoe-Biografie und so weiter. Also das... Nein, da gibt es einiges. Ja. Aber genau. Die sind halt nie...
ausgezeichnet worden.
Genau. Wir haben noch nie höhere Weihen empfangen. Und insofern war ich überrascht. Also ich wusste es, für die Nominierung wusste ich es schon ein bisschen länger, ja. Aber ich habe da keine Chancen gesehen. Ne.
Ich weiß gar nicht, wie viel ich sagen darf. Ich denke, so viel, wie ich auch zur Akademie oder zur Gala sagen würde. Ich glaube, ich kann sagen, also es ist ja so, das sind 6 Teilnehmer, jeder bringt ein Buch mit. Und natürlich hat er das Buch mit bewusst ausgesucht und hat das auch als gutes Buch und empfunden. Und dann muss man natürlich auch die anderen Bücher lesen, hat 2 Monate Zeit, eben dann 5 Bücher zusätzlich zu lesen. Ich muss sagen, wir haben intensiv 3 Stunden das analysiert. Ein Streit oder eine Schlacht gab es nicht. Es gab da einen großen Respekt gegenüber aller Leistung und relativ schnell war klar, das ist das Fußballbuch des Jahres. Wie hat es Barbie aufgenommen, als sie das gehört hat?
Na, ich durfte ihr das ja nicht sagen. Das hat, genau. Also hat die Akademie übernommen, also die, wie heißt sie nochmal? Die
Felicitas.
Genau, die Felicitas hat mit ihr gesprochen und Barbie ist dann sehr, du hast es ja auch schon im Podcast gehabt, das muss man auch erwähnen, dass du da anscheinend wirklich eine Schnuffelnase hattest, ja. Was ja, wirst du ja sich auch nochmal nennen, oder jeder Mensch, der deinen Podcast kennt, weiß, wo er das sich anhören kann. Das ist eine wirklich bescheidene Frau, sehr fast schüchtern und überhaupt nicht öffentlichkeitswirksam, also die wirkt gar nicht wie eine Autorin, sondern eher wie eine schüchterne Pflanze, die man an die Hand nehmen muss und aufpassen, dass sie nicht von irgendeiner bösen Dampfwalze umgehauen wird. Also ich denke, sie hat sich in so einem Stillen so ein bisschen gefreut und hat das aber nicht, hat jetzt nicht groß gejucht, sondern gedacht, oh, ey.
Warum ist aus deiner Sicht das Pixi-Buch ein besonderes Buch?
Ich möchte es jetzt nicht unbedingt hervorheben aus der Reihe, weil ich alle
Nein, so grundsätzlich. Warum ist das?
Also was mir an Barbie so unglaublich gut gefällt, ist, dass bei ihr in ihrer Literatur Schmerz, die Boshaftigkeit des Menschen und trotzdem auch Liebe und Schönheit, so ganz, ganz, eine ganz symbiotische Verbindung eingehen, das ist so eine bittersüße Literatur, die sie schreibt, ja, wo die so ganz nah an dem ist, an Empfindungen, die jeder hat, ja, das finde ich so großartig an ihr. Und das Ganze im Verpacken eine Hochsprache, also sie ist ja nicht umgangssprachlich, wie sie schreibt, sondern sie hat von eine sehr, sehr, sehr tiefe Sprache. Und ich glaube, dass das vielleicht der Punkt ist, der mich von dieser Art Literatur, die sie schreibt, begeistert. Und dann hat sie halt auch sehr schwere Themen. Es geht häufig um Gewalt, ja, Gewalt von Männern gegen Frauen natürlich meistens, ja, wie wir das halt so aus der unserer Geschichte der Menschheit kennen. und sehr viel um Krieg, um Vertreibung, um Migration. Sie selbst ist in Belgrad geboren, hat auch Germanistik studiert und ist dann aber nach Wien ausgewandert, wo sie jetzt auch schon eine ganze Weile lebt und jetzt auch in Deutsch schreibt. Aber sie hat also auch einen Weg hinter sich gebracht. Sie hat den als junges Mädchen den Jugoslawienkrieg erlebt in den 90ern, was Krieg ist. Ich weiß nicht, nur für diese komische FDP-Tante, die aussieht, als ob sie einen Goldhelm aufhat, ist vielleicht was Schönes und für ein paar andere gestörte Politiker, aber ansonsten ist natürlich ein Krieg eine ganz grauenhafte Angelegenheit. Aber sie hat es trotzdem auch geschafft, in ihren Büchern, die den Krieg thematisieren oder aus der Jugendperspektive trotzdem große Geschichten zu bauen, wo sie sich sehr, sehr fantasievoll mit Belgrad und Jugoslawien beschäftigt hat.
Ja, also das ist so ein kleines Buch und hat aber so eine inhaltliche Schwere, unglaublich, wie sie das beschreibt. Trotzdem immer so ein bisschen, die Ironie ist da überall sehr, sehr präsent. Also das ist ein einzigartiges und wirklich besonderes Buch und ich freue mich, dass es das Fußballbuch des Jahres geworden ist, weil es wirklich verdient ist und kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Also ich verdiene da überhaupt nicht. Es ist wirklich, kommt vom Herzen, weil ich das wirklich sehr, sehr gerne gelesen habe und ich habe eine Familie, die verstehen meine Fußballleidenschaft überhaupt nicht, aber haben sofort verstanden, warum das ein besonderes Buch ist. Also das kann wirklich jeder lesen. Was hast du für eine Verbindung zur Akademie? Du bist, glaube ich, auch Mitglied der Akademie, ne?
Ich bin Mitglied schon relativ lange.
Du hast auch die Jury schon mal erlebt, so, ne?
Ich war schon in diversen Jurys, ja, also auch schon zweimal Fußballbuch des Jahres und mir ist es damals nicht gelungen mit einem anderen Kollegen aus dem Osten. Wir haben damals schon versucht, ein von Frauen geschriebene Bücher auf den ersten Platz zu hieven, die ja alle vorher rausgeflogen sind. Und das war aber auch noch eine andere Zeit, als die Akademie noch viel männerdominierter war und wo auch noch die Jury viel größer war. Da gab es 13 Leute mit 13 Büchern, viel zu viel gewesen. Ja. Und die meisten kamen auch überhaupt nicht aus der Branche. Das heißt, das waren irgendwie so zufällig hineingeratene Personen, die an sich überhaupt keine Bücher, also die gar nicht in der Thematik drin waren, kaum Bücher lasen, noch weniger Fußballbücher. Das hat nicht so funktioniert. Also das hat sich jetzt wirklich gebessert. Die haben das gestrafft, sind nur noch halb so viele Leute und auch wirklich Fachleute. Das finde ich auch, geht auch gar nicht anders. Das hat ein bisschen gedauert, bis sich das eingegruft hatte. Ja. Aber ansonsten ist die Akademie, manche sagen, es ist ein Laberhaufen. Andere sind der Meinung, dass sie durchaus im kulturellen Kontext in Deutschland eine Rolle spielen. Der Meinung bin ich auch. Also es könnte vielleicht ein bisschen aktiver sein. Es gibt also sehr viele Kartellleichen, einige wirkliche Leichen wie Rohr Wolf oder Franz Beckenbauer. Aber dann gibt es halt auch noch so diverse Kandidaten, die man da eigentlich nicht drin bräuchte vielleicht. Also den einen oder anderen Politiker, wo ich mir nicht so sicher bin, ob das so gut ist. Also es fehlt ja so ein bisschen die Beweglichkeit, aber es ist trotzdem vom Gedanken eigentlich eine positive Angelegenheit.
Auf jeden Fall, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde es ganz wichtig, dass wir eine Institution haben, die eben die Fußballkultur pflegt und das gelingt ja rund um diese Gala. Also wir reden jetzt hier in einem Podcast über Fußballbuch, das ist ja auch schon was glaube ich, sonst eben weniger stattfinden würde. So. Und da finde ich das wirklich toll, dass es eben diese Gala und die Preise gibt, die diesmal ist zum Beispiel das Thema barrierefrei. Und damit setzt man so ein Schwerpunktthema, was halt wirklich wichtig ist und so ein Signal sendet. Ich hoffe halt, das kommt auch raus. Also das kommt auch an. Also
ja, das weiß man nie so genau, ja, was dann auch eine Alibi-Funktion übernimmt, auch für Leute, das ist schwierig zu. Ich weiß es nicht, ja. Ich bin mir da manchmal nicht so ganz so sicher, aber trotzdem sind es natürlich Themen, die mich interessieren, die ich auch natürlich inhaltlich gut finde. Und man darf auch nicht vergessen, also, dass die Preise ja auch dotiert sind. Das heißt, es gibt 5.000 Euro, was für eine Autorin und für einen Autor eine wichtige Summe ist, ja. Weil die meisten, selbst Profi-Autoren, die ich kenne, verdienen im Jahr, wenn sie 30.000 Euro haben, dann ist es viel, ja. Also, das ist schon eine ganz prekäre Angelegenheit. Das ist für mich auch ganz normal. Ich kenne das seit 40 Jahren, aber ich habe es mir so ausgesucht und jammere auch nicht, ja. Ich hätte ja auch Gärtner werden können oder Politiker oder Polizist. Also sehe ich das entspannt. Ja. Also was man dazu auch noch verkünden muss, ist, dass das lange Zeit von einer Bank finanziert wurde, die Preise. Die ist jetzt zurückgetreten nach 20 Jahren. Und es wird jetzt, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, wer der neue Sponsor ist.
Ich habe bis jeden Tag auf eine Nachricht gewartet.
Der Olympia-Verlag, der Herausgeber des Kicker. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wir werden es sehen. Ne? Wir werden schauen, inwieweit sie dann diese Offenheit, die Bank hatte, ob sie das beibehalten, dass quasi sie sich in die Juryentscheidung nicht reinmischen. Wenn sie das auch so machen, dann habe ich auch nichts gegen den Olympia-Verlag. Wir werden es sehen, ob sie ihren Job gut erledigen.
Ich freue mich erstmal, dass ich jetzt höre, wie gesagt, ich dachte, es soll eine Pressemitteilung, vielleicht ist sie dann, wenn die Podcast-Episode veröffentlicht wird, auch schon raus und kann mit verlinken, dass es dann mit der Akademie weitergeht.
Ist schon raus.
Okay, dann habe ich sie übersehen.
Ja, gestern oder so.
Okay, weil da hängen ja auch viele Stellen zusammen von leidenschaftlichen Mitarbeitern, die das wirklich mit großer...
Ja, mal schauen, ob die dann auch noch übernommen werden, das ist die Frage. Also
in welcher Der ist skeptisch.
Naja, erst wenn ich sehe, dass alle Menschen übernommen werden, weißt du, dass die Leute ihre Arbeit nicht verlieren und dass die Preise die gleichen bleiben und dass sie sich nicht reinmischen, dann glaube ich, dass es so gut weitergeführt werden kann.
Dann wollen wir mal hoffen, dass das genau so passiert. Letzte Frage, die Geschichte.
Du kannst ja auch noch ein bisschen auf den Tisch schauen. Wenn du deine Preisrede hältst, dann kannst du ja auch nochmal andeuten, dass wie gut du das die Idee fandst und dass du hoffst, dass die Menschen, die den Staffelstab übernehmen, die ähnliche Großmut mitbringen.
Die Rede ist live über YouTube zu sehen oder die Gala. Ich werde den Link natürlich in die Sendungsnotizen. Ich erzähle die ganze Zeit 25. Oktober, ich glaube es ist 25. Oktober, ist auf jeden Fall ein Freitag und wenn der Freitag der 25. Oktober ist.
Der letzte Freitag im Oktober.
So, dann passt das doch. Letzte Frage, Geschichte Jugoslawien, das ist für dich wirklich ein Thema, ne? Also das, was dir am Herzen liegt.
Das wird von mir auch publizistisch verfolgt. Es gibt ja dieses eine Buch, was ich da schon geschrieben habe, über Fußball und politische Identität im postjugoslawischen Raum mit meiner Freundin Anne Hahn. Es gibt ja jetzt auch ein neues Buch von mir, was im Frühjahr erscheint bei Klett-Cotta Tropen, wo ich mich des Gangsters und Warlords Arkan angenommen habe, Seko Rasnatovic. Das erscheint im Frühjahr, da geht es auch natürlich um Fußball, weil er selbst auch bei Roter Stern eine große Rolle gespielt hat und später einen eigenen Verein gegründet hat. Aber da können wir ja vielleicht in einem Podcast nochmal drüber reden.
So, und das ist dann auch tatsächlich das Ende dieser Episode, denn in 3 Minuten musst du dein Buch hier vorstellen und diese Kulturschöne Hermsdorf, das ist so wunderbar, dass ich ja niemand enttäuschen möchte. Frank, herzlichen Glückwunsch zu einer wunderbaren Reihe, zu einem Buch, das Fußballbuch des Jahres 2025 ist. Natürlich trägt die Hauptarbeit da Barbie, aber du bist da nicht unschuldig. Das ist ganz fantastisch. Mach weiter so. Alles gut und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, darüber zu reden.
Ja, danke, mein Lieber. Ich habe mich gefreut, dass wir wieder sprechen konnten und ich danke dir sehr, dass du es geschafft hast, eine weibliche Stimme in den Kanon der Fußballliteratur einbringen zu dürfen. Als erster Ossi Thüringer.
Wunderbar, ganz vielen Dank und da sage ich zum Abschluss Glück auf.
Sehr gut. Ja.
Alles klar, mach's gut, danke.
Glück auf.
Ja, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in Leipzig. Der Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik im Jahr 2024 geht an Barbie Markovic. Herzlichen Glückwunsch.
Also die gut investierten 10 Minuten in der Kantine. Ich habe eine Rede vorbereitet. Moment. Mini bekommt den Preis der Leipziger Buchmesse und sie muss eine Rede halten. Mini bekommt den Preis der Leipziger Buchmesse, aber sie hat keine Rede geschrieben. Sie stellt in der Kantine etwas zusammen, aber das ist keine Rede. Was ist das, sagen die Leute. Es ist nicht lektoriert. Mini liest etwas vom Handy ab. Alle schauen erwartungsvoll. Sie hoffen doch noch auf eine sehr gute Rede, die alle Probleme der Gegenwart lösen wird. Mini verschluckt sich und stirbt auf der Bühne. Die Rede soll Armut und Krieg aus der Welt schaffen. Mini liest vor und die Welt bleibt gleich. Das Publikum wendet sich von ihr ab. Mini wird Folgendes vorgeworfen. Der Text ist nicht erhaben genug. Der Text ist nicht mal auf Deutsch. Mini will die Rede füllen, indem sie sich bedankt, aber ihr fallen keine Namen ein. Mini vergisst ihren Freund Miki, der alles lektoriert hat. Mini vergisst den gesamten Residenzverlag. Sie sagt ganz peinlich, danke, ihr wisst, wer ihr seid. Mini vergisst ihre vielen Assistenten und Assistentinnen. Sie sagt, ihr wisst, wer ihr seid. Minis Rede ist ein schreckliches Debakel und sie wird sofort aus der Literatur rausgeworfen. Sie kann aber nichts anderes machen. Sie hat keinerlei Fähigkeiten. Mini wird eine schlechte Kellnerin. Schon wieder. Mini weint alleine im Backstage. Mini muss den Preis zurückzahlen. Nachdem alle gegangen sind, ohne ihr die Hand zu schütteln, bleibt Mini zurück. Sie muss nach der Messe aufräumen. Einige finden sie in der Ecke, in der sie sich von der Schande versteckt, und geben ihr eine Kopfnuss. Sie weint, sie wünscht sich, sie hätte nie einen Preis bekommen. Vielen Dank.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.